Ja, überleben, entdecke die Kraft im Bedrängnis. Das ist jetzt das Thema, das über der kommenden Woche steht, nämlich der dritten Woche. Wir treten jetzt ein in unsere dritte Woche der 40-Tage-Aktion. Die dauert ja insgesamt 6 Wochen. Entdecke die Kraft im Bedrängnis. Ich habe einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht, doch bevor ich den lese, will ich einfach ein paar eigene Dinge auch erzählen. Es geht ja heute darum, wo kommt mir Kraft her in Bedrängnis? Was ist meine Kraftquelle? Ich denke, Bedrängnis ist zwar ein altes Wort, aber es heißt einfach Not, Leid, Schmerz, eine schlechte Situation, eine Herausforderung, eine schwierige Situation. Also etwas, wo ich mich vielleicht so ein bisschen zusammengepresst fühle. Ja, herausgefordert. Manchmal sind es auch schlimmere Nöte, wo ich mich fühle, als ob ich vielleicht in der Dunkelheit wäre, im Kerker und ich sehe im Moment kein Licht, ich sehe den Ausgang nicht oder ich fühle mich irgendwie wie gelähmt vor Angst oder gefesselt. Darum soll es heute gehen. Aber nicht, wir wollen nicht den Fokus richten natürlich auf die Bedrängnis, sondern nachher auch gucken, ja, wo kommt mir denn Kraft her? Ich denke, jeder von uns hat diese Erfahrung schon gemacht, dass wir bedrängt werden, um mit diesem alten Wort zu sprechen, dass wir eben in Notsituationen geraten und das manchmal öfter als uns lieb ist. Und je länger wir leben, desto öfter ist es auch der Fall. Das ist nun mal so, es gibt Schatten und Licht im Leben. Und ich denke, jeder von uns hat schon mal einer schwierigen Situation ins Gesicht geschaut, hat sich damit konfrontiert gesehen und wusste vielleicht nicht genau, wie er oder sie damit umgehen soll. Da ich eure leidvollen Situationen oder Bedrängnisse nicht kenne, fange ich erstmal, bevor ich den Bibeltext lese, auch mit ein paar persönlichen Erfahrungen an, die ich gemacht habe. Als ich 14 war, das habe ich schon öfter mal erzählt, haben sich meine Eltern getrennt. Das war so mitten in der Pubertät. Es war damals für mich eine schlimme Zeit. Wir haben in einem Dorf gewohnt und da war das noch die Sensation. Heute ist es ja leider nicht mehr so. Ich habe jetzt gelesen, dass 400 Kinder täglich durch Scheidungen betroffen sind, also dann bei einem Elternteil zurückbleiben. Ja, das war so eine Bedrängnis, die ich schon relativ früh empfunden habe, eine Not. Mit 14, so als Teenager geht dann der Vater, macht sich vom Acker, das war nicht so besonders schön. Als ich 16 war, 2 Jahre später, hatte ich dann einen schweren Verkehrsunfall und war 4 Monate lang im Krankenhaus. Auch das war nicht besonders schön, das hat mich auch bis heute geprägt. Im Nachhinein muss ich sagen, nicht nur negativ, sondern auch positiv. Aber das kann jeder immer nur für sich auch sagen, wenn man eine leidvolle Situation erlebt. Wenn dann jemand in dieser Situation zu dir kommt und sagt, ach du hör mal, es gibt Licht am Ende des Tunnels, dann denkst du erstmal so, ja, toll. Ja, mit 32 habe ich dann gehört, dass wir beide keine Kinder bekommen können, dass ich keine Kinder bekommen kann. Das war auch nochmal eine neue, leidvolle Situation, wo man dann einfach mit Gott an der Hand durchgehen muss oder sich vielleicht manchmal auch fragt, ja, wieso muss das jetzt so sein? Wo bist du denn? Und wenn wir jetzt hier so rumfragen würden, dann wäre es wirklich erstaunlich, der Reinhard hat das ja vorhin auch schon gesagt, wie viel Not auch da zutage kommen würden, was wir in unserem Leben schon durchbuchstabiert haben. Oder leidvolle Situationen, wo ihr vielleicht im Moment auch gerade drin seid oder die ihr gerade hinter euch gebracht habt. Und da ist unsere Frage eben heute Morgen, wie gehe ich damit um? Mit den Schicksalsschlägen sozusagen des Lebens oder mit dem, wo ich vielleicht auch durch meine eigene charakterliche Disposition da an mir selber zweifle oder leide oder wo ich an anderen Menschen leide. Wie kann ich damit umgehen? Gerade auch als Christ. Wo kommt mir da Kraft zu? Wo ist meine Kraftquelle? Ich möchte jetzt mal den Bibeltext lesen. Es ist nicht aus dem Buch Mose, aber wir gehen ja auch so ein bisschen auch in den Hauskreismaterialien und den anderen Materialien versuchen wir ja immer so ein bisschen auch noch Querverbindungen zu finden. Und da möchte ich heute die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis lesen. Wer es später mal nachlesen will oder jetzt mitlesen will, das steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel ab Vers 23. Paulus und Silas, die haben nämlich auch eine leidvolle Erfahrung gemacht. Und da wollen wir dann später noch gucken, wie sind die denn damit umgegangen? Und wo sind ihnen dann Kraftquellen entsprungen in dieser schwierigen Situation? Kurz zur Vorgeschichte. Paulus und Silas sind in Philippi unterwegs oder Philippi, wie auch immer, in Griechenland, im heutigen Griechenland und wollen da evangelisieren. Eine Magd mit einem Wahrsagegeist folgt ihnen und sie sagt eigentlich etwas, was wahr ist. Sie sagt zu den Leuten in der Stadt Philippi, hört mal, das sind beide Boten Gottes und die können euch sagen, wo ihr die Wahrheit findet. Aber sie macht das die ganze Zeit, während Paulus und Silas da umherreisen in Philippi und geht ihnen hinterher wie eine Marktschreierin. Und irgendwann sagt Paulus dann so, das reicht jetzt. du fährst aus, du Wahrsagegeist, aus dieser Frau. Und von Stund an war sie geheilt, wie man immer so schön hört in den Märchen. Das war auch so, von Stunde an konnte sie nicht mehr wahrsagen. Das hat allerdings, sie war eine Sklavin, es hat allerdings ihrem Herrn nicht so gut gefallen. Der hat damit nämlich ordentlich Knete gemacht mit dem Wahrsagen. Ja, und der hat dann so einen kleinen Mob organisiert und gesagt, diese Leute hier, das sind Unruhestifter, die müssen raus aus unserer Stadt, die sind seltsam. Und das ging dann so weit, dass die beiden vor den Kadi gezerrt wurden oder vor den Bürgermeister und der hat sie auspeitschen lassen. Und da setzt unsere Geschichte ein. Kapitel 16, Abvers 23. Nachdem sie mit vielen Schlägen geschlagen hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie ganz sorgfältig zu bewachen. Deshalb legte er sie in den innersten Teil des Gefängnisses und spannte ihre Füße in einen Holzblock. Etwa um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder zu Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen dabei zu. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses zum Wanken brachte. Sofort öffneten sich alle Türen und die Fesseln fielen von allen Gefangenen ab. Als der Gefängnisaufseher aufwachte und sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich selbst das Leben nehmen, weil er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Da rief Paulus mit lauter Stimme, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier!« Da bat der Gefängnisaufseher um Licht. Als er in das Gefängnis hineingerannt war, fiel er zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und sagte, »Verehrte Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie sagten, »Vertrau auf den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, zusammen mit deiner ganzen Familie.« Da erklärten sie ihm zusammen mit allen, die in seinem Haus wohnten, die Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher nahm sich in dieser Nachtstunde ihrer an und wusch ihnen ihre Wunden aus. Dann ließ er sich untertauchen, zusammen mit allen, die zu ihm gehörten. Anschließend brachte er sie in sein Haus und stellte einen Tisch vor ihnen auf. Zusammen mit allen Familienangehörigen freute er sich unbändig, weil er zum Vertrauen auf Gott gefunden hatte. Als Paulus und Silas dann aus dem Gefängnis herausgekommen waren, ich überspringe jetzt etwas das Happy End nämlich, also sie werden dann dürfen dann gehen und werden sogar noch gerechtfertigt. Die Obersten der Stadt erkennen plötzlich, dass sie römische Bürger sind. Paulus sagt es ihnen und zittern dann vor Angst, weil man einen römischen Bürger nicht ohne Prozess bestrafen darf und sagen dann, oh bitte, liebe Herren, entschuldigt bitte, dass wir euch so bestraft haben. Wir bringen euch jetzt, geleiten euch jetzt zum Stadttor. Genau, also als sie dann aus Gefängnis herausgekommen waren, Paulus und Silas, kehrten sie bei Lydia ein, eine der ersten Bekehrten in Philippi. Sie ermutigten die Geschwister dort und reisten schließlich weiter. Ja, diese Geschichte hat ein Happy End. Und wir werden später noch mehr hören, ihr habt ja aufmerksam zugehört, wo denn da in dieser Bedrängnis die Kraftquellen lagen für Paulus und Silas. Bevor ich zum zweiten Teil der Predigt komme, wollen wir einen Zwischenteil einschieben, wo es darum geht, einfach, dass wir uns einfach mal 5 Minuten Gedanken machen, wo, in welcher Situation bin ich vielleicht gerade oder wo habe ich Dunkelheit erlebt? Wo ist es vielleicht für mich so, dass ich wie im Gefängnis bin, in einem Holzblock eingespannt oder gefangen? Oder wo war es mal so? Aber aktuell ist natürlich ist besser, wenn ihr überlegt, was macht mir zu schaffen, was macht mir Not? Und da würde ich euch bitten, dass ihr das aufschreibt auf die grünen Zettel, die auf euren Stühlen liegen. Keine Angst, wir lesen das hinterher dann nicht laut vor. Dass ihr das einfach aufschreibt, es werden Stifte ausgeteilt und es wird auch gleich ein bisschen Musik angehen. Und während jeder, der schon fertig ist mit Aufschreiben, kann es dann einfach ans Ende der Reihe geben. Wir sammeln die Zettel ein und wollen daraus symbolisch eine Kette formen. Das machen wir dann mit Tackern und so weiter, da gibt es dann auch Helfer, die das machen. Also wir werden aus euren Bedrängnissen, die ihr aufschreibt, ihr könnt es auch gerne verklausuliert oder in eurer Geheimsprache aufschreiben, wie ihr wollt, werden wir dann eine Kette formen und da wird nachher auch noch was mit geschehen mit der Kette, denn die kann ja nicht einfach so bleiben, wie sie ist. Ja, also jetzt 5 Minuten Zeit, dass ihr, wenn ihr wollt, etwas aufschreibt, ihr könnt auch nur ein Stichwort aufschreiben, Gott weiß es ja, und dann gebt es einfach ans Ende der Reihe und wir sammeln es dort ein. Ja, vielen Dank. Während hier noch kräftig weitergetackert wird, lassen wir uns nicht stören. Vielen Dank für alle fleißigen Tacker. Ich weiß, das ist eine Mordsarbeit, die Ketten zu schmieden. Vor allen Dingen, wenn die Tacker nicht so richtig funktionieren. Ja. Ihr habt alle die Geschichte noch im Kopf und im Sinn, die wir gerade gehört haben. Und jetzt möchte ich einfach noch ein paar Gedanken dazu sagen. Wo sind denn da die Kraftquellen? Jetzt haben wir unsere Bedrängnisse hier, schmieden wir jetzt zu Ketten. Aber wie können die denn zerrissen werden? Wie war das zum Beispiel bei Paulus und Silas? Was hat ihre Ketten zerrissen? Zum einen war da die Gemeinschaft. Ihr erinnert euch, Paulus und Silas waren nicht allein. Und sie hatten in Philippi auch schon Freunde. Sie hatten ja vorher schon Lydia bekehrt, eine junge Frau, Geschäftsfrau, die dort zu Gott gefunden hat. Sie hatten eine kleine Gemeinde gegründet. Und Paulus und Silas waren auch in dieser Not zusammen im Gefängnis. Man sagt ja immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein blöder Spruch, weil es hilft einem ja nicht, das eigene Leid besser zu ertragen. Aber vielleicht doch, wenn man sich gegenseitig in der Not ermutigen kann. Wenn man weiß, ich bin nicht alleine, da gibt es noch jemanden, der zu mir steht, der da ist. Und der mit mir leidet, der aber auch ja mit mir betet und mit mir zu Gott ruft. Wenn ich vielleicht gar keine Worte mehr habe, um zu Gott zu rufen. Gott hat uns Gemeinschaft geschenkt. Also das ist ein wichtiger Aspekt im Leiden. Zieht euch nicht zurück, wenn ihr in einer notvollen Situation seid. Vielen Dank. Zieht euch nicht zurück, sondern sucht aktiv Gemeinschaft, auch wenn es schwerfällt. Und sucht Leute, die mit euch beten, für euch beten, die einfach nur zuhören. Wenn man sich zurückzieht, dann wird das Leid nur noch schwerer, durch die Einsamkeit zu ertragen. Gemeinschaft, eine Kraftquelle in der Not. So war es bei Paulus und Silas. Und so ist es auch bei uns. Und auch Rituale, geistliche Disziplinen, das kann auch eine Kraftquelle in der Not sein. Ich denke, Paulus und Silas, die haben das eingeübt, zu beten und Loblieder zu singen. Die haben da jetzt nicht plötzlich mitten in der Not mit angefangen. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, das, was wir in guten Zeiten eingeübt haben, das haben wir dann plötzlich auch in schlechten Zeiten parat. Das müssen wir nicht erst irgendwo aus der Mottenkiste kramen. Und es fällt einem ja in schlechten Zeiten auch schwer, gerade zu Gott zu beten, ihn zu loben. Ja, und da ist es gut, wenn man das vorher eingeübt hat, wenn man kräftige Kommunikationsstrukturen mit Gott aufgebaut hat. Ja, zu ihm auch sonst betet, mit ihm redet, alles bespricht, die fröhlichen Zeiten im Leben und auch die schwierigen Zeiten. Also so ein bisschen geistliche Disziplin lernen, geistliche Traditionen einüben, das Gespräch mit Gott, auch das Loben, die Fürbitte. All das kann einen dann durchtragen, wenn einem diese Dinge nicht mehr natürlich zufließen, nämlich in Zeiten der Not. So ist es bei Silas und Paulus gewesen. Die haben da nicht erst angefangen zu beten in der Not, aber weil sie vorher schon dieses kräftige Fundament gelegt haben mit Gott zusammen, konnten sie da dann sagen, ich habe furchtbare Schmerzen, ich bin einsam und wir wissen nicht, wie wir aus dieser Situation herauskommen sollen, aber ich rufe zu dir, Gott, lass uns nicht allein und ich möchte dich loben für das, was du bist. Nicht für das, was jetzt gerade ist, sondern für das, was du bist. Du bist ein Helfer in der Not und du bist der große, der starke Gott. Gemeinschaft, geistliche Disziplinen oder Traditionen einüben und auch Gebet an und für sich ist eine Kraftquelle. Trotz der extremen Schmerzen, die sie sicherlich hatten durch die vielen Schläge und durch die unbequeme Haltung in den Holzblock eingespannt, ist ihnen dieses Gebet eben so natürlich und vertraut. Und sie können einfach nicht anders. Von ihnen wird nicht berichtet, dass sie mit Gott hadern, sondern dass sie sogar Gott loben. Aber ich glaube, für uns wäre es schon gut, wenn wir in der Not auch einfach anfangen, mit Gott zu ringen und zu sagen, was soll das jetzt? Warum hast du das zugelassen? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, alles ist besser als zu schweigen in einer schwierigen Situation. Und da dürfen wir Gott auch anklagen, der kann das aushalten. Ich persönlich habe nach meinem Unfall sehr lange geschwiegen, Gott angeschwiegen, weil ich dachte, so was Doofes, wie kann mir das nur passieren? Ich war doch immer ein guter Christ. Was soll das jetzt, Gott? Und ich glaube, das war eigentlich schlechter für mich, schädlicher für mich, als es für Gott war. Natürlich hat sich Gott auch gewünscht, dass ich wieder mit ihm rede, aber ich hätte, glaube ich, die schwierige Situation besser durchstehen können, wenn ich gar nicht erst angefangen hätte, mich zurückzuziehen und Gott anzuschweigen. Also es ist besser in der Not, an Gott dran zu bleiben, sich an ihn zu hängen, selbst wenn wir ihm Vorwürfe machen oder sagen, was soll das, ihm unser Herz ausschütten. Das sehen wir auch in den Psalmen in der Bibel bei David. Der kommt mit allem zu Gott, mit seiner Freude, mit seiner Wut, mit seiner Not, mit seinem Lob. Und das dürfen wir auch tun. Wir müssen jetzt Gott nicht so, vor Gott nicht irgendwas sein, was wir nicht sind. Oder sagen, ich lobe dich, weil ich so viel Schmerzen habe. Das müssen wir gar nicht. Wir können auch wirklich sagen, es tut mir weh und ich möchte, dass du das abstellst, diese notvolle Situation. Aber wie gesagt, alles ist besser, als zu schweigen und sich von Gott abzuwenden. Gemeinschaft, geistliche Disziplin und geistliche Übung, Gebet. Und dann kommen wir doch nochmal zum Loben. Eine interessante Sache. Paulus und Silas loben Gott. Sie singen ihm Loblieder und zeigen damit ihre Liebe und Treue gegenüber Gott. Auch wenn sie nicht alles verstehen, was er tut, und das wünsche ich mir auch für mich, wenn ich nicht immer alles verstehe, was Gott getan hat oder zugelassen hat oder was Gott gerade tut, dann möchte ich ihn doch für das loben, was er ist. Dass er auch jemand ist, der an sich schon Lob verdient, der heilig ist, ein wunderbarer Gott. Unser Schöpfer, der mir auch schon so viel Gutes im Leben geschenkt hat und der mich auch durch schlechte Zeiten führen wird. Ich möchte euch dazu einen Vers lesen aus der Bibel von König David. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Ja, Lob sprengt unsere Fesseln und holt uns aus dem Kerker des Schmerzes und des Leides heraus. Und das Letzte, Gemeinschaft hatten wir jetzt schon als eine Kraftquelle, geistliche Tradition, geistliche Übungen, Gebet, Loben. Das Letzte, was ich da gefunden habe in dieser Geschichte von Paulus und Silas, ist, dass sie nicht nur an sich selber gedacht haben, sondern sogar an andere. Das ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich an irgendetwas leide, dann denke ich natürlich an mich und ich kreise um mich und möchte, dass es mir besser geht. Da ist mir doch gerade egal, was mit den anderen los ist. Aber das war bei Paulus und Silas nicht so. Die haben Loblieder gesungen und gebetet, auch nicht nur um sich zu ermutigen, sondern auch um die anderen zu ermutigen, die im Gefängnis waren. Die Bibel erzählt uns ja hier an dieser Stelle, dass die anderen Gefangenen es hörten und zuhörten und selber ermutigt wurden auch durch das, was Paulus und Silas da getan haben. Und Paulus und Silas haben in dieser schwierigen Situation Gott wiedergespiegelt. Man konnte an ihrer Reaktion sehen, wie sie mit dieser notvollen Situation umgehen, wie ihr Gott ist. Und das wünsche ich mir auch für mich, nicht nur in Freude, sondern auch im Leid, in der Bedrängnis, dass ich so mit dieser Situation umgehen kann, auch natürlich im Ringen und auch im an der Hand gehen mit Gott, dass andere sagen, Mensch, also wenn dieser Gott so zu helfen scheint, dann könnte ich das ja auch mal mit ihm probieren. Also Paulus und Silas haben Gott wiedergespiegelt in dem, wie sie mit dieser notvollen Situation umgegangen sind. Und sie haben auch an ihre Mitgefangenen gedacht und sogar an ihren Folterknecht, den Gefängnisaufseher. Also, wenn mir jemand Böses will, dann werde ich doch nicht noch für ihn beten, so ist unsere natürliche Reaktion. Aber sie haben ihm sogar Gutes getan. Und Gott belohnt ihre Haltung, auch ihre innere Haltung. Er tut Wunder, er löst die Fesseln, er führt aus dem Kerker, er bereitet ihnen einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Ihr Folterknecht, der bereitet ihnen dann einen Tisch und versorgt sie. Und Gott schenkt ihnen Ermutigung durch die Glaubensgeschwister, zu denen sie dann zurückkehren dürfen, mit denen sie auch alles besprechen können. Also Gott antwortet auch auf unsere Haltung. Wir müssen Gott natürlich nichts bringen, aber wenn wir für schlechte Zeiten diese Dinge einüben, uns an diese Kraftquellen anzuschließen, an das Gebet, das Loben, auch andere zu ermutigen, an Gott dran zu bleiben, dann wird Gott auch antworten. Er sieht unsere Schwachheit, er antwortet uns in jedem Fall, aber auch uns tut es gut, wenn wir uns an diese Kraftquellen in der Not anschließen, die wir eben zusammen bedacht haben. Gemeinschaft, geistliche Übungen, Gebet, Loben, an andere denken. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um vielleicht auch von euch zu hören, wie sind euch jetzt Kraftquellen zugewachsen in der Not? Wir haben auch gleich jemanden, der davon ein bisschen erzählen wird. Jetzt geht es darum, einfach auch mal nach vorne zu schauen und zu sagen, ja, was ist mir denn schon Gutes passiert mitten in der Not? Vielleicht habt ihr jetzt während der 40-Tage-Aktion, die ja noch nicht rum ist, da sind wir mittendrin, auch schon eine Erfahrung gemacht, wo ihr dachtet, Mensch, diese Andacht hat mich jetzt angesprochen oder diese geistliche Übung oder da bin ich inspiriert worden zum Beten oder da ist mir ein Gedanke wichtig geworden, der mir geholfen hat in einer schlimmen oder schlechten oder bedrängnisvollen Situation. Müssen ja auch nicht immer die ganz furchtbaren Geschichten sein. Wir erleben ja oft auch Alltagssituationen als bedrängend. Also vielleicht können wir da einfach ein paar Minuten ein bisschen auch zusammentragen. Ihr dürft auch gerne hier vorne ans Mikro kommen. Was ist mir eine Kraftquelle gewesen in der Not? Was hat mir vielleicht einer der letzten Gottesdienste gebracht, gesagt? Wo hat Gott da zu mir gesprochen? Am Kammabend vielleicht? Oder eben durch die 40-Tage-Aktion oder in einer anderen Weise? Wie hat Gott mich aus der Not herausgeholt? Wo hat er mir Kraftquellen mitten in der Not erschlossen? Ja, vielen Dank euch beiden, Margit und Dietmar. Dankeschön, dass ihr uns einen Blick in euer Herz gegeben habt. Und ich glaube, wir könnten hier noch weitermachen, aber wir lassen es erstmal an dieser Stelle, damit wir auch noch Zeit haben zum Abendmahl. Abendmahl ist ja quasi auch eine Befreiungsfeier. Und jeder kann jetzt auch einfach an das denken, was Margit und was Dietmar erzählt haben, vielleicht auch in ihr hervorgerufen haben, so Erinnerungen an eigene Zeiten, aber wo Gott auch eingegriffen hat oder wo er noch eingreifen wird. Also es ist auch eine hoffnungsvolle Sache, finde ich, wenn wir einander erzählen, was wir erlebt haben und wo Gott uns auch wirklich herausholt. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder nicht immer gleich, aber er ist da auf alle Fälle und er zerreißt Ketten. Und da wollen wir jetzt auch Abendmahl feiern. Ich bitte schon mal die Band nach vorne zu kommen. Und wollen einfach gleich uns drüber freuen, dass Jesus am Kreuz unsere Ketten zerrissen hat von Not und Leid.